Ich lese jetzt den Predigttext für die heutige Predigt, und zwar aus der Bibel, aus dem Titusbrief, Kapitel 1, die Verse 5 bis 9. Und ich lese den nach der neuen Genfer Übersetzung. Ich habe dich auf Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch zu tun ist, zu einem guten Abschluss bringst. Setze in jeder Stadt Älteste ein, und zwar entsprechend den Anweisungen, die ich dir gegeben habe. Für das Ältestenamt kommt nur jemand von unbestrittener Integrität in Frage, der seiner Frau treu ist und dessen Kinder gehorsam sind und nicht durch ungehöriges und rebellisches Verhalten Anlass zur Klage geben. Ja, weil ein Gemeindeleiter ein von Gott eingesetzter Verwalter ist, muss er ein untadeliges Leben führen. Er darf nicht selbstherrlich sein, nicht jähzornig, nicht alkoholsüchtig, nicht gewalttätig und nicht darauf aus, sich zu bereichern. Vielmehr soll er gastfreundlich sein, das Gute lieben, sich verantwortungsbewusst und gerecht verhalten, sich in allem von der Ehrfurcht vor Gott leiten lassen und sich durch Selbstdisziplin auszeichnen. Er muss an der vertrauenswürdigen Botschaft festhalten, wie sie von Anfang an gelehrt worden ist. Denn mit Hilfe dieser gesunden Lehre ist er imstande, die Gemeinde im Glauben zu stärken und die, die sich der Wahrheit widersetzen, zurechtzuweisen.
Stell dir vor, wir suchen eine Person für eine Leitungsaufgabe hier bei Mittendrin. Und stell dir mal weiter vor, du solltest ein Anforderungsprofil schreiben für diese zukünftigen Leiterinnen und Leiter. Was würdest du da reinschreiben? Welche Kriterien sollte jemand erfüllen, der hier eine Leitungsaufgabe übernimmt? Wäre wahrscheinlich sehr interessant, wenn das jeder hier mal machen würde und wir das dann einsammeln und vergleichen, ob wir da so gleiche Vorstellungen von Leitung haben oder ob das vielleicht sehr unterschiedlich ist. Wie sollen Leitende in einer Kirche sein? Das ist die Frage, mit der sich unser Text heute beschäftigt. Unser Text heute ist Teil unserer Predigtserie, wie Kirche gelingen kann, und die beschäftigt sich mit dem Titusbrief. Letzte Woche haben Miriam und Christian den Einstieg in die Serie gemacht und sich mit uns zusammen die Einleitung angesehen. Heute geht's weiter, und der Text heute geht sehr konkret um Leitung und Anforderungen an Leitende in der Kirche. Vielleicht noch mal kurz zum Hintergrund des Briefes. Paulus schreibt hier an seinen Mitarbeiter Titus. Titus ist zurzeit auf Kreta. Auf Kreta hatten er und Paulus von Gottes guter Botschaft erzählt. Sie hatten Kirchen gegründet und dann ist Paulus irgendwann abgereist. Titus ist weiter da und es gibt also offensichtlich Christen auf Kreta, aber es scheint noch irgendwie an Strukturen zu fehlen und insbesondere an Leitenden. Warum ist das so? Vielleicht, als Paulus da war, gab es da noch nicht so viele Christen und Leitende waren einfach noch nicht nötig. Es könnte auch sein, dass Paulus nicht überstürzt Leitende einsetzen wollte, weil er die Leute vielleicht nicht so gut kannte. Und darum überträgt er Titus die Aufgabe, der da noch länger ist, der sich auch die nötige Zeit nehmen kann für so eine wichtige Entscheidung. Und unter anderem deswegen sendet Paulus jetzt diesen Brief mit der Bitte, die Arbeit fortzuführen. Und er gibt Titus einige Hinweise an die Hand und diese Hinweise gucken wir uns jetzt an. Interessant ist noch zu wissen, dass solche Briefe, wie wir sie in der Bibel haben, öffentlich in der Gemeinde vorgelesen wurden und die waren auch dafür gedacht. Das heißt, wir haben es hier zwar primär mit einem Brief an Titus zu tun, aber nicht nur. Ja, es geht hier nicht irgendwie um Geheiminformationen für Titus, sondern um Dinge, die alle betreffen, die alle auch hören sollen. Und das ist sinnvoll im Hinterkopf zu haben und wir werden im Verlauf der Predigt auch sehen, dass dieser Text hier nicht nur für Leute in Leitungsverantwortung ist, sondern dass das jeden betrifft und dass jeder hier was mitnehmen kann. Steigen wir in den Text ein. Er beginnt mit einer Anweisung, Titus soll Älteste einsetzen oder vielleicht Gemeindeleiter, ein Leitungsteam, würden wir vielleicht sagen. Und an der Stelle will ich schon mal direkt anhalten und eine Frage in den Raum werfen. Warum? Warum soll Titus Leitende einsetzen? Warum braucht es eigentlich überhaupt Leitende in der Kirche? Und Antworten auf diese Frage finden wir zum einen im alltäglichen Leben und in unserem Text. Im alltäglichen Leben, wenn man sich so Zusammenschlüsse anguckt, wie Vereine oder Unternehmen, dann gibt es ja eigentlich fast immer Leute, die in irgendeiner Form die Leitung haben, die das Sagen haben, die in eine Richtung vorangehen. Und das hat ganz praktische Gründe. Ab einer gewissen Anzahl von Menschen kann man eben nicht mehr alles basisdemokratisch diskutieren und entscheiden, sondern da braucht es Leute, die dafür eingesetzt sind, Entscheidungen zu treffen, eine Richtung vorzugeben, ja, sonst geht es nicht vorwärts. Und in der Kirche ist das nicht anders. Wir sind bei mittendrin, hier 100, vielleicht 200 Leute. Da braucht es Menschen, die organisieren, die in eine Richtung vorangehen, die auch Ansprechpartner sind für Leute von außen, zu denen man gehen kann, wenn man selber nicht mehr weiter weiß. Das sind so ganz praktische Gründe und die gelten erstmal für jede beliebige Organisation. Für uns ist jetzt natürlich vor allem die Frage interessant, wofür konkret braucht es Leiten in der Kirche? Das ist auch die Frage nach den Aufgaben von Leitung. Und neben solchen organisatorischen und ordnenden Aufgaben gibt es, glaube ich, vier wichtige Aufgaben eines Leiters. Es mag noch mehr geben, aber diese vier können wir heute in dem Text erkennen. Und was ich jetzt machen will, ist zunächst mal diese Anforderungsliste im Text ein bisschen angucken und ein paar der konkreten Eigenschaften und dann auf diese vier Aufgaben genauer eingehen. Der größte Teil dieses Textes ist ja eben diese Anforderungsliste. Zuerst eine Liste mit Eigenschaften, die ein Leiter nicht haben soll, dann eine Liste mit Eigenschaften, die ein Leiter haben soll. Und ich finde die Liste sehr interessant. Paulus geht es eigentlich ausschließlich um Charaktereigenschaften und Verhalten und nicht um Fähigkeiten. Ich habe am Anfang gefragt, was würdest du in so ein Anforderungsprofil reinschreiben? Nach welchen Leuten würdest du suchen? Doch sicherlich nach Leuten mit entsprechenden Fähigkeiten auch. Das ist ja wichtig, dass jemand seinen Job gut machen kann. Ja, was kannst du, was bringst du für Fähigkeiten für diese Aufgabe mit? Paulus konzentriert sich auf Charaktereigenschaften. Die sind ihm offenbar wichtiger als die Frage danach, welche Fähigkeiten jemand mitbringt. Warum? Vielleicht, weil die besten Fähigkeiten sehr viel Leid verursachen können, wenn es schlechte Charakterzüge gibt, die eine Person bestimmen. Bei der Frage, wer Leitungsaufgaben übernehmen kann, schaut Paulus nicht zuerst auf die Fähigkeiten. Und überhaupt hat man in der Bibel immer wieder das Gefühl, dass Gott nicht unbedingt die Leute mit den herausragendsten Fähigkeiten zu Leitern beruft. Aber, und das sollte man auch festhalten, die er beruft, die befähigt er dann auch, ihre Aufgabe auszuführen. Ich denke da zum Beispiel an Mose, ein ehemaliger Mörder, dem es schwerfällt, vor Menschen zu reden. Und der soll Leiter vom Volk Israel werden. Da würden wir heute vielleicht fragen, naja, was bringt denn der für Fähigkeiten für diese Aufgabe mit? Aber da kommt es Gott gar nicht so unbedingt drauf an. Gott beruft Mose und er befähigt ihn, seine Aufgabe zu tun. Jetzt ist es ja so, dass wir bei manchen Texten in der Bibel, die davon reden, wie gutes Leben aussieht oder wie Gott will, dass wir leben, da wissen wir, dass das in der Form eigentlich kein Mensch schaffen kann. Und wer öfter bei mittendrin ist, der weiß, dass wir auch großen Wert darauf legen, dass du dir vor Gott nichts erarbeiten kannst, indem du auf eine bestimmte Art und Weise handelst. Es geht nicht darum, möglichst gut zu leben, damit Gott einen annimmt. Das ist die gute Botschaft. Gott selber hat schon alles dafür getan, dass wir zu ihm kommen können und dass unsere Schuld vergeben werden kann. Wie passt da rein jetzt so ein Text wie dieser, der so viele Anforderungen stellt? Der ganz klar sagt, so und so sollen Leiter sein und sich verhalten. Und Paulus geht ja offenbar davon aus, dass das möglich ist. Das ist ja eigentlich interessant. Paulus geht davon aus, dass es Leute gibt, die diese Kriterien erfüllen. Er sagt, so und so sollen Leiter sein. Er sagt nicht, ja, wäre schön, wenn Leiter so wären, leider wirst du keinen finden. Ja? Wie passt das damit zusammen, dass wir so oft betonen, es geht um Glaube und nicht um Taten? Ich glaube, an dieser Stelle ist ein kurzer Exkurs sinnvoll zu genau diesem Zusammenhang zwischen Glaube und Taten. Im Kern unseres Glaubens stehen nicht unsere Taten. Das betonen wir auch oft. Im Zentrum unseres Glaubens steht eine Person, nämlich Jesus Christus und das, was er getan hat. Was hat er getan? Er hat so gelebt, wie Gott sich Leben vorstellt, und dann hat er sich hinrichten lassen an unserer Stelle. Wir leben oft nicht so, wie Gott sich Leben vorstellt, wie es gut ist. Durch seinen Tod am Kreuz hat Jesus unsere Schuld bezahlt und er hat den Weg frei gemacht, dass wir mit Gott in Gemeinschaft leben können, ohne dass wir vorher etwas leisten müssen. Wir sind gerettet durch Gnade, sagen wir manchmal. Es geht nicht um unsere Taten, es geht um Glaube. Und Glaube bedeutet hier Vertrauen auf Jesus und auf das, was er getan hat. Wie ist das dann mit unseren Taten? Passen Aufforderungen, lebe so und so, wie sie in der Bibel ja durchaus vorkommen, passen die überhaupt zu diesem Grundsatz, dass es doch um Glaube geht und nicht um Taten? Und ich glaube, das kommt drauf an. Wenn es darum geht, sich Errettung durch Taten zu verdienen, dann passt es nicht. Dann passt es nicht. Aber das heißt nicht, dass unsere Taten wertlos sind oder dass Gott kein Interesse mehr daran hätte, wie wir leben. Gottes Vorstellungen von gutem Leben haben sich ja nicht verändert. Wir sind aufgefordert, entsprechend Gottes Maßstäben zu handeln. Aber das hat nichts mit Unterdrückung oder mit Schikane von Gottes Seite zu tun, sondern wenn Gott uns sagt, wie wir leben sollen, dann ist das gut und zu unserem Besten. Wir können uns damit zwar nicht Errettung erarbeiten, aber wir sind trotzdem klar dazu aufgefordert. Und das ist auch Teil davon, Jesus nachzufolgen, ihm immer ähnlicher zu werden, in dem, wie man lebt. Glaube schließt Taten nicht aus. Das ist so ein bisschen der Punkt, den ich hier machen will. Nach Gottes Willen leben ist gut und es macht Gott Ehre und Gott will, dass wir ein gutes Leben führen. Vielleicht ein kleines Beispiel. Stellt euch einen Mörder vor. Für seinen Mord müsste er eigentlich ins Gefängnis. Aber er bereut, was er getan hat und jemand anderes trägt seine Strafe. In unserem Rechtssystem würde das so jetzt nicht gehen wahrscheinlich, aber stellen wir uns mal vor, das würde gehen. Jemand anderes sitzt seine Zeit in der Zelle ab. Wird der Mord dadurch in Ordnung? Nein, die Schuld wurde bezahlt, aber der Mord ist deswegen ja nicht in Ordnung. Jesus hat unsere Schuld getragen, sogar schon unsere zukünftige, aber das macht unser schlechtes Handeln nicht in Ordnung. Nur weil Jesus unsere Strafe schon abgesessen hat gewissermaßen, macht das Sünde nicht gut oder okay. Im Gegenteil, wir achten das, was Jesus getan hat, gering, wenn es uns völlig egal ist, was er getan hat und wenn wir weiter genau die Dinge tun, wegen denen er sich hat ans Kreuz schlagen lassen, damit nicht wir unsere Schuld tragen müssen. Und Paulus schreibt auch später im Titusbrief, in Titus 3, Vers 8, dieses Wort ist glaubwürdig und ich will, dass du nachdrücklich dafür eintrittst, damit alle, und jetzt kommt's, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich in guten Werken hervorzutun. Das ist gut und nützlich für die Menschen. Unsere Taten sind nicht egal. Es ist nur wichtig, dass es nicht unsere Taten sind, die uns retten oder die uns gut vor Gott dastehen lassen. Dafür würden sie nicht reichen. Rettung und Annahme schenkt uns Gott aus Gnade und darum müssen wir auch keinen Leistungsdruck in Bezug auf unsere Taten haben. Aber wir sind klar dazu aufgefordert, nach Gottes Willen zu leben. So viel vielleicht mal dazu. Das heißt, es geht um Glaube, ja, aber Glaube schließt Taten nicht aus. Und damit widerspricht unser Text heute auch nicht diesem Grundsatz. Und wenn wir jetzt zum Text zurückgehen, gucken wir uns mal ein paar dieser konkreten Eigenschaften an, die Paulus hier fordert. Zum Beispiel spricht der Text von Untadeligkeit. Das bedeutet, niemand soll einem etwas vorwerfen können. Man soll für nichts angeklagt werden können. Vielleicht auch so ein bisschen, man soll einen guten Ruf haben. Es geht Paulus auch viel um die Interaktion mit Menschen. Ist jemand gewalttätig? Also setzt er seine Ziele mit Gewalt durch? Ist jemand gastfreundlich? Ist er selbstherrlich, das heißt arrogant? Auch Jähzorn hat viel mit zwischenmenschlichem Zusammenleben zu tun. Ja, wie kann man gut mit jemandem zusammenleben oder arbeiten, bei dem man ständig Angst haben muss, dass er jederzeit völlig ausrastet? Ich glaube, dass Paulus diese Eigenschaften hier von Leitern fordert, ist irgendwie einleuchtend. Was ich auffällig fand, ist, dass es auch viel ums Familienleben geht. Ist euch das aufgefallen? Es geht um die Ehe, es geht um Kinder, um Erziehung. Zum Beispiel soll ein Mann seiner Frau treu sein. Das schließt jetzt in dem Fall Singles und Frauen nicht aus. Das ist jetzt einfach der Zeit geschuldet, in der der Text geschrieben wurde, dass hier vom Mann die Rede ist. Also es geht um Treue in der Ehe. Es geht um Gottes Bild von Ehe, um Verbindlichkeit, um Verlässlichkeit. Das schwingt da auch alles mit. Und was haltet ihr von dem Abschnitt über Kinder? Die Kinder sollen gehorsam sein. Und dieses Wort Gehorsam, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr eine andere Bibelübersetzung, wird teilweise auch übersetzt mit gläubig oder mit treu. Ganz schön krasse Anforderung, oder? Hat man darauf Einfluss, ob ein Kind gläubig ist? Auf Gehorsam hat man vielleicht einen gewissen Einfluss? Warum fordert Paulus das? Ich glaube auch, dass man das zum einen im Kontext sehen muss, in dem der Text geschrieben wurde, in der Antike, wo gerade Familie so wichtig war und nicht das Individuum im Zentrum stand, sondern Familie als Einheit betrachtet wurde und wo das Verhalten der Kinder ganz natürlich ein Kriterium zur Bewertung der Eltern dann auch ist. Und auch heute würde ich sagen, dass Kinder reflektieren, wie zu Hause gelebt wird, auch wie Glaube gelebt wird, wie sich jemand zu Hause verhält gegenüber den anderen Familienmitgliedern, wie eine Person zu Hause ist. Natürlich haben Kinder irgendwann ein Alter erreicht, in dem sie selber Entscheidungen treffen, vielleicht auch schlechte, aber ich glaube, gerade kleine Kinder spiegeln das Verhalten ihrer Eltern. Und vielleicht ist es deswegen Paulus auch so wichtig, diese ganze Sache mit Familie, mit Kindern, mit Ehe. Wenn jemand in seinem eigenen Haushalt dominant ist, unverantwortlich, gewalttätig, dann zeigt sich das an der Familie. Und es wird sich auch zeigen, wenn so jemand dann die Leitung von Gottes Familie, von der Kirche übernimmt. Darum zieht Paulus ja auch diesen Vergleich, wenn er Leitende als Verwalter oder man könnte auch sagen als Haushalter von Gottes Haus bezeichnet. So viel vielleicht zu den konkreten Anforderungen. Ich will da gar nicht weiter ins Detail gehen. Man könnte jetzt über die einzelnen Eigenschaften nochmal einzeln reden. Das will ich gar nicht tun. Ich kann mir gut vorstellen, Paulus würde, wenn er heute einen Brief an uns schreiben würde, auch leicht andere Dinge vielleicht in den Fokus stellen. Wir sehen das auch schön im Vergleich mit anderen Texten von Paulus, wo er auch über Leiterschaft schreibt, zum Beispiel im Timotheusbrief, und wo wir eine leicht andere Liste von geforderten Eigenschaften finden, geschuldet der konkreten Situation des Textes, der Kirche, an die er diesen Text schreibt. Ich glaube, wenn wir einen Schritt zurückgehen, dann geht es doch letztendlich darum, dass Leiter nach Gottes Willen leben sollen. Und man findet in der Bibel diverse Texte, wie das konkret aussieht, und die Eigenschaften, die wir hier finden, sind eben eine konkrete Auswahl, die Paulus für die Leute in Kreta besonders wichtig fand. Für wen gilt diese Liste? Für wen gilt diese Liste, die wir hier finden? Die simpelste Antwort wäre, offensichtlich für Menschen in Leitungsverantwortung. Aber ich glaube, wir können hier sogar noch einen Schritt weiter gehen. Denn will Paulus uns mit dieser Liste sagen, wenn du Leiterin oder Leiter sein willst, dann solltest du nicht gewalttätig sein. Wenn du es nicht sein willst, dann ist es egal. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, das sind alles gute Dinge, von denen doch jeder aufgefordert ist, sich so zu verhalten oder diese Charakterzüge zu entwickeln. Und das wird in der Bibel auch immer wieder deutlich, wir sind alle aufgefordert, nicht gewalttätig zu sein beispielsweise. Diese Liste gilt für jeden, egal ob du in der Leitungsaufgabe bist oder nicht. Wir sollen alle so leben, wie Gott sich Leben vorstellt. Aber bei der Frage, wer eine Leitungsaufgabe übernimmt, soll eben besonders darauf geachtet werden, dass diese Person wirklich so lebt. Warum? Und jetzt kommen wir zuerst in dieser vier Aufgaben, die wir aus dem Text ableiten können, weil Leiter Vorbildfunktion haben. Leitende sollen Vorbilder sein. Das, finde ich, geht aus diesem ganzen Katalog an Eigenschaften und Verhaltensweisen hervor. Leiterinnen und Leiter sollen vorbildlich leben, als Vorbild für die Menschen der Kirche in all diesen Dingen, die für alle gelten. In einem anderen Brief in der Bibel, da schreibt Petrus auch an Leiter: Hütet die Herde Gottes, nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Das ist eine der großen Aufgaben von Leitung, Vorbild sein. Und ich glaube, hier ist wichtig zu bemerken, dass Paulus nicht sagt, Leiter müssen fehlerfrei sein. Sie müssen alles richtig machen. Leute mit Leitungsaufgaben sind auch nur Menschen und natürlich passieren ihnen auch Fehler. Das ist ganz klar. Und ein Fehler sollte niemanden direkt disqualifizieren. Paulus schreibt nicht, wer einmal nicht gastfreundlich war, der ist raus. Ja, es geht hier wirklich um Charaktereigenschaften und grundsätzliche Verhaltensmuster. Wie ist jemand? Und dass in konkreten Situationen Fehler passieren können, das ist ganz klar. Und da muss man dann von Situation zu Situation gucken, wie man damit umgeht. Also ich will nochmal deutlich machen, einfach Leiterinnen und Leiter sind keine Überchristen, die alles richtig machen. Aber wenn wir als Kirche jemanden einsetzen in eine Leitungsaufgabe, dann sollen wir eben auf diese Dinge achten, beziehungsweise nach diesen Kriterien jemand aussuchen, damit er oder sie ein gutes Vorbild sein kann. Und außerdem müsste man sich auch die Frage stellen, wenn jemand überhaupt nicht nach diesen Kriterien lebt, ob derjenige überhaupt wirklich vertraut, dass Gott es gut mit uns meint und dass Gottes Vorstellung von gutem Leben gut für uns ist. Und das ist auch gut, sich selber mal zu fragen, wenn du diese oder ähnliche Listen in der Bibel findest, gibt es da eigentlich Dinge, die du so nicht erfüllen würdest und warum eigentlich nicht? Ein Leiter soll Vorbild sein nach innen, für die Menschen in der Kirche, aber auch nach außen, sollte er ein positives Bild vermitteln. Und das ist die zweite Aufgabe, auf die ich eingehen will. Ein positives Bild nach außen transportieren. Das geht für mich auch aus dieser ganzen Aufreihung von Eigenschaften hervor. Und auch im zweiten Kapitel, da schreibt Paulus, alles, was sie tun, soll eine Empfehlung für die Lehre sein, die von Gott kommt. Oder dann an anderer Stelle, sie sollen zuverlässig und treu sein, damit sie in allem der Lehre Gottes, unseres Retters, Ehre machen. Hier in diesen Texten geht es eigentlich nicht speziell um Leiter. Auch das hier kann man wieder auf alle übertragen, auf alle Menschen, die Jesus nachfolgen. Aber natürlich gilt es insbesondere für Leitende. Wenn ich als Deutscher zum Beispiel eine Abneigung gegenüber Syrern äußere, indem ich irgendwas Abfälliges sage und ein Syrer hört das, dann würde das gegebenenfalls auf Deutsche im Allgemeinen übertragen, vielleicht auch nur unterbewusst. Auf jeden Fall wird es was mit ihm machen und mit seiner Einstellung gegenüber Deutschen. Wenn jetzt Merkel in der Pressekonferenz sagt, wir wollen keine Syrer, wir mögen keine Syrer, dann hat das ganz andere Auswirkungen, weil sie als Leitungsfigur natürlich viel prominenter von außen wahrgenommen wird. Und darum muss man sich, glaube ich, gerade als Leiter bewusst sein, was man tut, wird auf die Kirche als Ganzes übertragen. Wenn Leitende von außen positiv wahrgenommen werden, dann wirkt sich das oder dann überträgt sich dieses Bild auf die Kirche und natürlich auch auf die Glaubensinhalte. Und das Gleiche gilt auch für negative Dinge. Und wenn ihr nur kurz nachdenkt, da fallen euch sicherlich Fälle ein, wo Leiter in der Kirche mit ihren Taten dafür gesorgt haben, dass die Kirche oder das Evangelium, Gottes gute Botschaft, von außen als negativ wahrgenommen wird. Wenn zum Beispiel mit 31 Millionen Euro Kirchengeld ein luxuriöser Bischofssitz gebaut wird. Oder Stichwort Missbrauchsskandale. Ja, soweit es an den Leitern liegt, sollten sie durch ihr Verhalten nicht den Spott oder die Verachtung der Umwelt provozieren, sondern sie sollen ein positives Bild von der sehr positiven Botschaft Gottes vermitteln. Natürlich ist das nicht das oberste Ziel, positiv von außen wahrgenommen zu werden. Das sollte nicht oberstes Ziel eines Leiters sein und auch nicht der Hauptgrund, warum man diese ganzen Dinge tut oder nicht tut. Aber es ist eine gute Sache und erstrebenswert. Ihr Leben, ihr Verhalten soll eine Empfehlung für unseren Glauben sein, sagt Paulus. Das waren die ersten beiden Aufgaben, Vorbild sein und ein positives Außenbild vermitteln. Das geht für mich vor allem aus dieser Liste von Eigenschaften hervor. Und die anderen beiden Aufgaben stecken im letzten Vers. Ganz am Ende der Liste setzt Paulus den Fokus nochmal auf den Glaubensinhalt und dass ein Leiter an der Botschaft des Evangeliums festhalten soll. Bei allen Unterschieden zwischen Leitenden oder auch durch die Zeiten hindurch soll der wesentliche Glaubensinhalt keine Veränderung erfahren, sondern daran soll festgehalten werden. Und das bedeutet natürlich auch, dass man diesen Glaubensinhalt kennen muss erstmal. Das ist Voraussetzung. Voraussetzung auch für die anderen beiden Aufgaben, nämlich auf der einen Seite falscher Lehre begegnen und auf der anderen Seite ermahnen und ermutigen. Und nochmal, das ist wichtig, Voraussetzung für diese Aufgaben ist keine bestimmte Fähigkeit, ist kein Charakterzug, sondern Kenntnis von Gottes Wort, das heißt von der Bibel. Denn damit kann man falscher Lehre begegnen. Man könnte auch sagen, negative Einflüsse von außen abwehren. Das macht Paulus deutlich, wenn er sagt, dass Leitende imstande sein sollen, diejenigen zurechtzuweisen, die sich der Wahrheit widersetzen. Das klingt ein bisschen hart. Dieses Wort zurechtweisen, man könnte das auch übersetzen mit überführen oder mit überzeugen. Also es geht insgesamt einfach darum, schädlichen Lehren zu begegnen. Durch Zurückweisung, durch Aufdecken von Unstimmigkeiten oder durch Überzeugung. Und das scheint insbesondere auch auf Kreta ein Problem gewesen zu sein. Das merkt man, wenn man den Text weiterliest. Darum wird es aber nächste Woche gehen, darum gehe ich da jetzt nicht ins Detail. Manche Leute haben ein Problem mit dem Begriff Wahrheit oder vielleicht auch hier mit dem Begriff falsche Lehre. Aber natürlich vertreten wir Glaubensinhalte, die wir für wahr halten, sonst stünden wir nicht hier oder würden das hier nicht machen. Es geht also hier einfach um klare Leitung in Bezug auf diese Dinge, die wir glauben. Wir sind hier viele unterschiedliche Leute, unterschiedlichster Herkunft und Prägung, auch mit unterschiedlichen Ansichten. Und da ist es wichtig, dass klar ist, dass transparent ist auch, was wir glauben, was im Kern unsere gemeinsame Basis ist. Und auch was nicht. Und das hat nichts mit Intoleranz zu tun. Wir sprechen niemandem ab, andere Dinge zu glauben. Aber es hat durchaus was mit Transparenz zu tun, weil natürlich vertreten wir gewisse Glaubensinhalte, die wir für richtig und wichtig halten und die es wert sind, verteidigt zu werden. Und das ist eben auch Aufgabe der Leitung, das aktiv zu tun. Jetzt ist es so, dass diese beiden Aufgaben ein positives Bild nach außen transportieren und falscher Lehre begegnen, dass die in einer gewissen Spannung zueinander stehen. Es gibt manchmal Dinge, Glaubensinhalte, an denen lässt sich nicht rütteln, aber sie sind anstößig für unsere Umwelt. Das könnte zum Beispiel sein, dass jemand sterben musste, damit Gott uns vergeben kann. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig populär. Das heißt, manchmal ist es unmöglich, beides gleichzeitig zu erfüllen. Und das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Welche Dinge sind so wichtig, dass es wert ist, die zu verteidigen, auch wenn es auf die Umwelt negativ wirkt? Und welche Dinge sind eigentlich nicht Kern unseres Glaubens, sondern vielleicht nur Tradition, sodass es sich da nicht lohnt, andere Menschen damit vor den Kopf zu stoßen? Das ist eine schwierige Aufgabe und auch Aufgabe von Leitung. Die letzte Aufgabe, die wir im Text finden, ist ermahnen und ermutigen. Das steckt auch in diesem letzten Vers, wo Paulus schreibt, dass Leitende die Gemeinde im Glauben stärken sollen. Und dieses Wort stärken, das griechische Wort, was hier mit stärken übersetzt ist, auch das kann man wieder unterschiedlich ins Deutsche übertragen, unter anderem auch mit ermahnen und mit trösten. Klingt erstmal sehr widersprüchlich, diese unterschiedlichen Übersetzungen, aber das steckt eben alles in diesem griechischen Wort mit drin. Und alle diese Dinge sind auch Teil von Leitung, je nachdem, was angebracht ist. Man könnte es vielleicht zusammenfassen mit positiv auf die Menschen in der Kirche einwirken. Durch Trost, um Leute aufzurichten, durch Ermahnung, um Leute wieder auf einen guten Weg zu bringen, durch Zuspruch, um Leute zu fördern und ihnen zu helfen, sich im Leben zu entwickeln und in ihrem Glauben. Und es geht hier nicht um allgemeinen Zuspruch oder um Ermahnung nach Gutdünken, sondern auf Grundlage von Gottes Wort und von dem, was er uns zugesagt hat und auch, was er von uns erwartet. Und darum ist es auch so wichtig, dass Leiterinnen und Leiter daran festhalten, beziehungsweise es kennen, sonst können sie nicht angemessen ermahnen und ermutigen. 4 Aufgaben. die wir hier in diesem Text finden, Vorbild sein, ein positives Außenbild vermitteln, falscher oder schädlicher Lehre begegnen und die anderen Jesus-Nachfolger ermahnen und ermutigen. Was fangen wir als Kirche jetzt mit diesen Aufgaben an oder auch mit der Anforderungsliste von Paulus? Zum einen kann man das, glaube ich, ganz praktisch auf unsere Leitenden übertragen. Sowohl die Anforderungen als auch die daraus abgeleiteten Aufgaben. Wenn wir Leiter einsetzen, sollten wir auf diese Dinge achten. Aber jeder Christ kann auch für sich selber oder sollte für sich selber nach diesen Eigenschaften streben, weil es uns und weil es anderen gut tut. Weil jeder von uns auch Vorbild sein kann im Kleinen und ein positives Bild von Gottes guter Botschaft vermitteln kann zum Beispiel. Und ich glaube, dass wir insbesondere für Menschen in Leitung auch beten können, dass sie sich die aufgezählten Eigenschaften bewahren oder entwickeln, wo vielleicht noch Nachholbedarf ist. Und ich finde es auch gut, wenn alle Nichtleiter diesen Text kennen, aus zwei Gründen. Nämlich einmal kann man dann schneller erkennen, als Kirche, wenn irgendwas nicht gut läuft bei Leitung, wenn irgendwas in eine schiefe Bahn kommt, aber auch, wenn etwas sehr gut läuft. Da kann man seine Leiter auch mal ermutigen oder ihnen spiegeln, wo man in ihnen diese Dinge vielleicht sieht, wo sie vielleicht wirklich Vorbild sind. Und das ist eine sehr gute Sache, wenn man seinen Leitern das ab und zu mal sagt und ihnen zeigt, wo sie diese vier Aufgaben wirklich gut erfüllen. Denn auch Leitende brauchen manchmal Ermahnung und Ermutigung. Letztendlich, wenn wir einen Schritt zurückgehen, geht es bei all diesen Fragen auch nach Leitung darum, dass sich die Menschen in der Kirche in ihrem Glauben entwickeln können und dass sie Gott besser kennenlernen. Und darum, dass Menschen, die Gott noch nicht kennen, ihn kennenlernen können. Weil wir glauben, dass das Beste ist, was einem Menschen passieren kann. Ja, darum geht es letztendlich im Kern. Und darum sind gute Leiterinnen und Leiter auch so wichtig, damit sie als Vorbilder, als Verteidiger, als Botschafter, als Ermahner und Ermutiger dieses Wachstum der einzelnen Menschen fördern können. Und wir immer mehr eine Gemeinschaft werden, in der Gott und seine Liebe sichtbar wird. Amen.